Basics-Planung für einen Flächennutzungsplan mit PostGIS und QGIS. Das ist tatsächlich ein GIS-Thema. Das X im X-Planung steht übrigens für XML und nicht, wie ich vorher gehört habe mit einem Ohr. Was ist denn das? Hat das was mit dem X-Server zu tun? Nein, das steht für XML, also nicht für einen X-Server. Kurz für alle zum Hintergrund, was ein Flächennutzungsplan ist. Gibt's in Deutschland heißt Flächennutzungsplan, in der Schweiz heißt es, glaube ich, Zonenplan und ich bin sicher, in Österreich gibt es was Entsprechendes. Stellt die beabsichtigte Bodennutzung des Gebietes einer Gemeinde dar. Gesetzliche Grundlage ist hier das Baugesetzbuch. Der hat eine Lebensdauer von ca. 10 bis 15 Jahre und dann wird immer geguckt, das müssen wir ihn neu aufstellen, wie soll es weitergehen. In der Stadt Jena wurde 2015 mit einer Neuerstellung begonnen. Ja, früher war der letzte Flächennutzungsplan, datiert aus dem Jahr 2006, wurde noch komplett mit CAD gezeichnet. Das hatte jetzt im Ergebnis bestimmte Nachteile, nämlich erstens lässt sich das, was im CAD mal gezeichnet wurde, nicht im GIS irgendwie weiterverarbeiten. Und damit eben auch gar nicht über zum Beispiel WMS oder sowas publizieren. Das wird aber im Zuge von Inspire oder so natürlich interessant, sowas dann auch über WMS anzubieten. Was hat so ein Flächennutzungsplan für einen Inhalt? Ja, da steht im Baugesetzbuch Darstellungen, Kennzeichnungen und eine Begründung. Okay, die Begründung, das kann man sich vorstellen, das ist irgendein Text, ja, der geschrieben wird. Darum soll es jetzt nicht gehen. Es soll also mehr um die Darstellungen und Kennzeichnungen gehen. Das ist sozusagen eine Planzeichnung. Und jetzt kommt wieder der Bogen zum CAD. Ein GIS ist eben keine Zeichnung. Ja, ein CAD ist eine Zeichnung und ein GIS ist eben keine Zeichnung. Ein GIS ist eigentlich eine Datenmodellierung. Das heißt, das Ziel der ganzen Übung, die ich jetzt hier vorstellen möchte, ist also eine Datenmodellierung eines Flächennutzungsplans für die Softwarekombination QGIS mit Datenhaltung in PostGIS. Ja, da stellen sich nämlich zwei Fragen. Was und wie? Was? Welche Inhalte werden überhaupt benötigt für den Flächennutzungsplan? Jetzt ist natürlich so, jetzt soll der neu aufgestellt werden. Kann man natürlich in alten reingucken, was hat man denn an Inhalten drin? Aber letztendlich weiß man natürlich nie im Vorfeld genau, was irgendwie mal reinkommen wird in den Flächennutzungsplan. Ja, das ist also eher das Inhaltliche und das Zweite, das Wie. Wie machen wir es technisch überhaupt? Wie modellieren wir die Inhalte? Ja, und da Als ich eben dann vor dieser Frage stand, wie fangen wir es an, dann habe ich eben mich informiert, gibt es da nicht schon mal irgendwas? Irgendein Datenmodell, was genau das schon tut, nämlich die Inhalte und das Wie zu modellieren. Und da bin ich eben auf diese X-Planung gestoßen. Was ist X-Planung? X-Planung ist ja ein Standard, gibt es schon seit mehreren Jahren in mehreren Versionen, aktuell Version 4.1, enthält Objektarten für alle im Zusammenhang mit einem Flächennutzungsplan im Baugesetzbuch vorgesehenen Darstellungen und Kennzeichnungen. Und unter anderem steht da eben, weil es auch für andere Planarten dort Inhalte gibt, oder Objektarten. Das würde ich jetzt aber erstmal, also Regionalplan, Landschaftsplan, Bebauungsplan. Das waren die mir jetzt einfallen. Das X-Planungsprojekt definiert in erster Linie eben dieses Datenaustauschformat, X-Plan GML, daher auch das X, weil GML ist ja sozusagen ein XML-Dialekt, deswegen auch das X davor. Und es wird schon seit mittlerweile 8 Jahren eigentlich zur Einführung empfohlen. Ich kenne aber immer noch niemanden, der es eigentlich wirklich mal benutzt hat. Also, welche Inhalte werden benötigt, können wir einen Haken dran machen, das macht das X-Plan für uns. Wie lassen sich die abbilden, modellieren? Also wenn ich GML machen wollte, wäre das auch schon quasi fertig. Für PostGIS und für QGIS, da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Das wäre jetzt sozusagen die Aufgabe, das ist da eben noch nicht drin. Ja, folgende Aufgaben habe ich dann identifiziert, die ich erstmal dann bearbeiten musste. Das erste ist, die X-Planung ist also ein objektorientiertes Datenformat. Das heißt, konkrete Objektarten werden von anderen, häufig abstrakten Objektarten abgeleitet. Vererbung nennt man das eben auch. Punkt 1. Punkt 2, das Datenmodell für den Flächennutzungsplan enthält, das heißt also FP, enthält ca. 25 verschiedene Objektarten. Und da habe ich mir gedacht, also wenn ich jetzt für 25 Objektarten Eingabemasken programmieren müsste in QGIS als Plugin und die haben jeweils mehr als 20 oder auch mehr, teilweise sogar mehr als 30 verschiedene Attribute und Relationen, dann wird das ganz schön aufwendig, um nur überhaupt diese Masken zu haben. Das heißt, da muss irgendwie eine Lösung her. Und das Dritte, die Objektarten haben, ja, sind immer oder sind häufig als variable Geometrie definiert. Aber QGIS braucht in einem Layer immer einen Geometrietyp. Ja, da steht dann beim X-Plan steht dann Typ Geometrie, variable Geometrie und dann kann man da eben einfach Punkte, Linien oder Flächen reintun. Das mag im XML auch funktionieren, aber jetzt letztendlich, PostGIS würde das auch akzeptieren, aber QGIS braucht immer eigentlich einen Typ von Geometrie für einen Layer. Das heißt, auch das muss irgendwie gelöst werden. Auch dann eben entsprechend im Datenmodell. Gut, Aufgabe 1, also diese Vererbungsfrage. Wie kann ich diese Vererbung in der Datenbank abbilden? Habe ich hier jetzt mal ein Beispiel. Das Beispiel wird sich jetzt auch hier sozusagen mein Standardbeispiel jetzt, was ich hier durch alles durchziehen wird. Das ist die Objektart FP-Verentsorgung. Das sind also Ver- und Entsorgungsflächenlinienpunkte. Kläranlage, Stromleitungen, sowas gehört da dazu inhaltlich. Diese Objektart hat 4 eigene Attribute und Relationen. Die erbt wiederum von FP-Geometrie-Objekt. 2 Attribute, das ist eigentlich nur das Attribut, wo die Geometrie drin steht. Und dann noch, ob es ein sogenanntes Flächenschlussobjekt ist. Das heißt, das ist eigentlich nicht so wichtig. Dann haben wir FP-Objekt. Das heißt, dass die abstrakte Oberklasse für alle Objekte eines Flächennutzungsplans. Da sind nochmal 5 Attribute und Relationen drin. Und dann die abstrakte aller Obersuperklasse, XP-Objekt, die ist sozusagen für die abstrakte Oberklasse für alle Objekte in irgendwelchen solchen Plänen. Da sind nochmal 17 Attribute und Relationen drin. Ich habe das hier mal aufgeführt. Das ist jetzt sozusagen aus dem Standard. Ich habe unten ein bisschen was rausgeschnitten, nämlich veraltete Relationen. Das sind sozusagen die ganzen Attribute, die jetzt dieses FP-Verentsorgungsobjekt hat. Und da irgendwie stehen, manche Sachen sind jetzt irgendwie recht eindeutig, was es ist. Bei anderen muss man dann wirklich im Standard nachgucken, was es bedeutet. Kommt jetzt ja auch nicht aufs Einzelne an. Das sind sozusagen die jetzt zum XP-Objekt gehören hier oben. Das sind die vom FP-Objekt. Das sind die vom FP-Geometrie-Objekt. Das habe ich gesagt, dieses Position ist einfach diese, hier steht auch XP-Variable Geometrie. Also das kann irgendeine Geometrie sein. Und diese Flächenschlussgeschichte, also ob ist natürlich nur bei Flächen sinnvoll, wenn sozusagen alle Flächen des Plans zusammen also sich nicht überlappen dürfen. Das würde Flächenschlussobjekt bedeuten. Und hier sind dann die eigentlichen Inhalte, die jetzt zu dem Ver- und Entsorgungsding gehören, nämlich was ist es eigentlich überhaupt? Ist es eben gerade eine Kläranlage oder ein Kraftwerk oder irgend sowas? Wie habe ich das gelöst, diese Frage mit dieser Vererbung? Ich habe einfach als Grundregel genommen, eine Objektart ist immer eine Tabelle in der Datenbank. Das heißt, wir haben eine Tabelle für XP-Objekt, wir haben eine Tabelle für FP-Objekt und ich muss diese Tabellen dann irgendwie entsprechend verknüpfen. Ja, das ist der dritte Punkt, die Verknüpfung kann ich erstmal so sagen. Nein, ich mache den zweiten Punkt, weil da steht als zweite. Also die Objektart, also ob Attribute, die zur entsprechenden Objektart gehören, die werden immer genau auf der Tabelle definiert, wo sie hingehören. Und eben keine geerbten Attribute. Das heißt, in der Tabelle XB-Objekt gibt es eben genau 17 Attribute und Relationen. Und in der Tabelle FP-Objekt gibt es eben 5 Attribute und Relationen. Und dann habe ich diese Tabellen eben über Fremdschlüssel verknüpft. Das heißt, der Primärschlüssel einer Tabelle ist immer ein Fremdschlüssel auf den Primärschlüssel der jeweiligen Elterntabelle. Ich habe das jetzt hier ein bisschen grafisch mal dargestellt. Wir haben jetzt hier also diese Klasse XP-Objekt. Das sind jetzt nur die Attribute drin, die Relationen, also die Verknüpfungen in anderen Tabellen sind hier teilweise gar nicht dargestellt. Wir sehen ganz oben diesen Primärschlüssel GID. Das ist also dieses gelbe Hüpselchen, was man wahrscheinlich hinten gar nicht sieht auf weiß. So, dann haben wir hier als nächstes die Tabelle FP-Objekt. Die hat auch wieder einen Primärschlüssel GID und der ist eben in einer 1:1 Beziehung mit dem Primärschlüssel aus der XP-Objekt verknüpft. Das heißt, wenn ich ein FP-Objekt anlege, muss es zwingend ein XP-Objekt geben mit genau demselben Schlüssel. Und genauso ist es dann hier für das FP-Verentsorgungsobjekt auch wieder dieser GID-Schlüssel. Und wenn ich das anlege, muss es in den anderen beiden Tabellen auch jeweils einen entsprechen. Also ich habe jetzt hier ein GID 17, das heißt, ich muss hier im FP-Objekt auch eine GID 17 haben, einen Datensatz, und in der XP-Objekt genauso. Hier sind jetzt einfach nochmal kurz diese Relationen dargestellt für diese Zweckbestimmungen. Das sehen wir nachher auch noch, wenn ich kurz in QGIS zeige, wird das ein bisschen anschaulicher. Ja, die zweite Aufgabe war ja die Frage mit diesem Ausprogrammieren von diesen Masken, mit diesen vielen Objektarten. Und dann vor allem das Blöde ist ja, das wäre für jedes FP-Objekt habe ich ja immer auch diese ganzen Attribute und Relationen von dem XP-Objekt auch mit dabei. Das heißt, ich würde immer wieder dasselbe programmieren müssen oder mir eben überlegen, wie ich das dann da schlau reinbringe. Aber letztendlich ist es eigentlich keine dankbare Aufgabe, diese Masken alle einzeln auszuprogrammieren. Das heißt, ich habe mir die Frage gestellt, wie kann man die Masken automatisiert erzeugen? Dafür habe ich ein Plugin geschrieben, das nennt sich Data Driven Input Mask. Ich habe das auch, glaube 2013 zum ersten Mal vorgestellt. Da muss ich dazu sagen, da war also mit ausschlaggebend, warum ich das entwickelt habe, war wirklich diese Beschäftigung mit dieser X-Planung. Also genau diese Frage, wie kann ich eigentlich, wenn ich immer wieder dieselben Attribute und Relationen in verschiedenen Objekten habe, wie kann ich das denn automatisieren? Hier sieht man jetzt mal die Eingabemaske. Sehen wir nachher auch noch live. Das wäre jetzt halt hier diese, hier sehen wir für jede Elternklasse einen entsprechenden Reiter. XP-Objekt, FP-Objekt, FP-Verentsorgung. Und dann haben wir unten die FP-Verentsorgung-Fläche. Das kommt gleich mit diesen Geometriefragen. Und hier sehen wir jetzt hier zum Beispiel diese besondere Zweckbestimmung, die wir haben. Was ist das überhaupt? Dritte Frage. Diese variable Geometrie, wie kann man das machen, dass man eben jetzt hier nur einen Geometrietyp pro Tabelle dann hat. Da habe ich jetzt auch nochmal wieder sozusagen Untertabellen gemacht, wieder über diese Primärschlüsselgeschichte mit der Vererbung, die dann nur ein entsprechendes Geometrie oder eine Geometrieart enthalten. Und ja, hier muss ich jetzt, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, die erben das Geometriefeld über eine PostgreSQL-Vererbung. Da gibt es in PostgreSQL die Möglichkeit, dass Tabellen voneinander erben, und dann kann man über die Elterntabelle sozusagen alle Objekte von allen Kindtabellen auch abfragen. Kurz hier nochmal dargestellt. Das heißt, wir haben jetzt hier immer noch dieses FP-Flächenobjekt als FP-Linienobjekt, FP-Punktobjekt als eigene Tabellen. Die haben entsprechend das Geometriefeld. Und über diesen Inherits, wird also bei der Definition der Tabelle, wird hier Inherits geschrieben. Und damit kommt dann kommen die Felder, die Elterntabelle hat, werden hier entsprechend in der Kindtabelle auch angelegt mit denselben Eigenschaften. Damit habe ich sozusagen drei Tabellen, Punkt, Linie, Fläche, die wiederum über diese Primärschlüsselverknüpfung von dieser FP-Verentsorgung erben. Ja, jetzt wollte ich sozusagen das mal kurz zeigen in live, in QGIS. Und auch auf verschiedene Sachen noch eingehen. Gut, also wir sehen jetzt hier das ist jetzt ein Ausschnitt aus dem in Entstehung befindlichen Flächennutzungsplan. Wir haben hier in Gelb jetzt die Fern- und Entsorgungsfläche. Hier ist also, das ist hier ein Kraftwerk, was gleichzeitig noch Fernwärme erzeugt. Das könnte man jetzt sehen, indem man jetzt hier auf dieses Objekt geht. Moment, wo ist meine Aktion da? Hier habe ich jetzt diese gerade schon gesehene Eingabemaske. Das war das, was ich eben gezeigt hatte. Das heißt, wir haben jetzt hier als Zweckbestimmung steht jetzt hier eben Elektrizität und Wärmeversorgung. Ich habe gesagt, das ist ja ein Kraftwerk. Und dann haben wir die besondere Zweckbestimmung. Bilder. Besondere Zweckbestimmung, ja, Elektrizitätswerk, Fernheizwerk und ein Trafo, also eine Umspannstation scheint auch noch dort zu sein. Und setz die Maus da. Und jetzt können wir in die Elterntabellen nochmal reingucken. Das heißt also in dieser FP-Objekttabelle, da ist eben die Frage, okay, in welchem Bereich gehört es? Im Moment haben wir hier den Bereich, es ist noch kein Bereich zugeordnet. Welcher Rechtscharakter ist im Moment auch nicht, aber das wäre jetzt zum Beispiel ist eine Darstellung, ein Hinweis, eine Kennzeichnung, also wäre es mit Flächennutzungsplanung, das ist halt diese Geschichte, was ich gesagt habe, was im Gesetz steht. Und diese ganzen Möglichkeiten kommen eben alle aus der X-Planung. Das heißt, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das habe ich einfach nur implementiert an der Stelle. Was ich noch zeigen oder worauf ich noch hinweisen möchte, ist, dass man hier mit QGIS sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, was die Darstellung angeht. Also ich konnte bisher alles umsetzen. Wir sehen hier jetzt aktuell einen Stil, der dem Wunsch bei mir der Stadtplanung entspricht. Die standardisierte Darstellung, ja, sehr schön. Bitte zurück. Die standardisierte Darstellung wäre auch da. Das gibt hier diese Stil XP Standard. Das wäre sozusagen die standardisierte Darstellung. Da wird es jetzt nicht über Symbole dargestellt, sondern wenn eben mehrere Elemente drin sind, dann wird das hier reingeschrieben. Man könnte jetzt tatsächlich auch, nein, hier noch. Die Werte ändern. Wird's was?
Ja.
Ja, immer. Ja, dachte, wäre noch aktiv. Ach, der ist nicht sichtbar. Alles klar, dann geht das nicht. Warum ist der denn nicht mehr sichtbar? Ich hatte noch. Genau. Ich würde jetzt einfach hier mal irgendwas rausnehmen an Eigenschaften. Okay, er schreibt da auch, dachte, er würde ein Symbol hinmachen. Gut, ist egal. Schreibt jetzt also auch das Elektrizitätswerk hin. Aber so gesehen haben wir hier an der Stelle dann gleich auch wieder eine Änderung live in der Darstellung. Ja, bisherige Fazit wäre sozusagen, also inhaltlich haben wir bisher noch nichts gefunden, was wir gebraucht hätten, was man nicht abbilden kann. Also eigentlich bisher noch relativ komplett, aber der Flächennutzungsplan ist noch nicht fertig. Also es kann durchaus sein, dass nochmal eigene Erweiterungen nötig werden würden. Glaube ich aber nicht ganz. Weil der Flächennutzungsplan ist im Baugesetzbuch schon sehr genau definiert, inhaltlich, was dort überhaupt darstellbar ist. Sachdaten editieren habe ich gerade gezeigt. Funktioniert einigermaßen mit der Maske. Weiterer Punkt, die planzeichenverordnungskonforme Darstellung ist eigentlich bisher ganz gut möglich gewesen. Und die Datenerfassung hat sich auch gezeigt, ist eine sehr komplexe Aufgabe. Da war häufig wirklich die Frage von den Bearbeitern, wo jetzt habe ich hier irgendwas, wo muss das denn hin? Und das ist manchmal auch nicht hundertprozentig klar. Also man muss dann auch so ein bisschen selber nochmal nachdenken, entscheiden, nochmal auch vielleicht im Gesetz nachgucken, was da vielleicht wirklich sinnvoll ist oder auch im Standard nachlesen, was das eigentlich sein soll, wobei die Dokumentation da manchmal nicht so umfangreich ist, was denn eigentlich der Inhalt dort sein soll. Aber hat sich ja gezeigt, ist komplex. Bisher haben wir es immer untergekriegt. Erstmal hat's funktioniert, aber es ist auch eben nicht nebenbei gemacht. Also es ist nicht wirklich, ist nicht trivial. Ja, was fehlt noch? Also irgendwelche Schnittstellen gar nicht vorhanden im Moment. Das ist wirklich noch ein großes To-Do. Das, weil eigentlich ist das GML, das X-Plan GML, ja, soll eigentlich ein Austauschformat sein, dass jeder nimmt das, liest bei sich ein und hat dann alle Daten da und kriegt eine sinnvolle Darstellung. Ja, ganz egal, was du für eine Software einsetzt. Das ist zumindest die Idee von dem X-Plan. Inwieweit die überhaupt bei irgendeiner Software wirklich so implementiert ist, weiß ich nicht. Genauso andersrum. Und ja, für Schwarz-Weiß-Darstellung habe ich bisher noch gar keine Stile gemacht, habe mich also noch nicht drum gekümmert. Das war für uns noch nicht irgendwie relevant. Gut, letzte Folie. einfach nur mal ein paar Links aufgeführt. Einmal die Homepage von X-Planung, die ist jetzt irgendwie umgezogen, die ist jetzt nur noch in dem X-Planungs-Wiki letztendlich. Dann die Umsetzung nach PostGIS und das QGIS-Plugin, das habe ich jetzt erstmal auf mein GitHub-Verzeichnis hingepackt. Also das Plugin ist noch nicht irgendwie bei den QGIS-Plugins zu installieren, sondern das müsste man sich im Moment dort runterholen und selbst installieren. Die Data-Driven Input Mask ist eben seit ein paar Jahren schon im Plugin-Verzeichnis verfügbar und gibt es aber auch eben auf GitHub, wer das gerne lieber selber sich angucken möchte. Dort gibt es auch allerdings nur auf Englisch eine Benutzung, wobei das an der Stelle nicht relevant ist, weil das macht ja die X-Planung schon. Das wär's.
Gut, vielen Dank für den Vortrag. Haben wir Fragen? Ja.
Ja, wir sind als Firma gerade beauftragt worden, den X-Planungsstandard für Raumordnungsdaten weiterzuentwickeln. Und in dem Zusammenhang haben wir auch gerade umgesetzt die Abbildung des Modells in Tabellen, in PostGIS, also quasi das gleiche, was Sie gemacht haben. Allerdings haben wir die Tabellen mit Vererbung in PostGIS abgebildet. Ich habe jetzt bei Ihrem Vortrag noch nicht ganz verstanden, warum Sie das über relationale Beziehungen
abgebildet haben. Mit der PostGIS-Vererbung meinen Sie?
Ja.
Ja.
Warum Sie das mit relationalen Strukturen abgebildet haben?
Ja, das Problem ist, dass die PostGIS-Vererbung, dass sich der Fremdschlüssel nicht mit vererbt. Wenn ich jetzt also in der XP-Objekt habe ich jetzt irgendwie so eine Lookup-Tabelle, also zum Beispiel den Rechtsstand oder was ich da gerade gezeigt hatte. Wenn ich das jetzt mit PostGIS-Vererbung vererben würde, dann hätte ich zwar ein Integerfeld an der Stelle, aber ich müsste den Fremdschlüssel wieder neu definieren. Ja, und ich brauche den Fremdschlüssel wiederum für die, inhaltlich ist egal, wenn ich ein Integerfeld habe, ich schreibe dort den Integerwert rein, aber für diese Datenmaske brauche ich das. Dort muss ja der Fremdschlüssel definiert sein, damit dann die Datenmaske entsprechend diese Combo-Box da setzen kann. Hatte ich nämlich ursprünglich auch gemacht oder mir überlegt und ausprobiert und dann ist das eben mir genau auf die Füße gefallen. Also die Constraints auf die Felder werden nicht mitvererbt, sondern es wird sozusagen nur der Feldtyp mitvererbt. Und ich glaube, der Not-Null-Constraint, aber jetzt kein Foreign-Key-Constraint.
Nee, das ganz wenig verwendet, die Vererbung.
Eine Anmerkung zu der Frage, es wird auch sehr wenig verwendet, Vererbung. Es hört sich gut an, aber es ist mit Nachteilen verbunden.
Also, ja. Also es hat aber hier an dieser Stelle, ich habe es ja auch benutzt, jetzt für die Geometriefelder, die Vererbung für PostGIS. Und da hat es dann zum Beispiel den Vorteil, dass man eben, man nimmt einfach diese Tabelle FP Flächenobjekt. Und wenn ich die direkt benutze, dann kriege ich alle Flächenobjekte, die jetzt irgendwo drin sind in FP.
Ja. Bei einfachen Tabellen geht das.
Oder was, wo es eben auch benutzt wird, soweit ich weiß, ist, wenn ich eben viele Datensätze habe und die anfange aufzuteilen in mehrere Tabellen, einfach aus Performance-Gründen, kann ich, wenn diese Tabellen, ich teile die in 10 Tabellen auf, die sozusagen immer von der Obertabelle erben, kann aber letztendlich, indem ich nur die Obertabelle abfrage, trotzdem auf alle Datensätze, weil ich weiß ja nicht, wo ein bestimmter Datensatz vielleicht gelandet ist. Mhm. Ja? Also da weiß ich, dass auch benutzt wird. Ja. Aber sonst auch nicht so viel, ja.
Haben Sie alle Kardinalitäten größer 1 umgesetzt? Weil da kommt man ja leicht zu ganz viel mehr Tabellen unter Umständen.
Ja, das sind die ganzen Relationen. Ja, das hat man auf der einen Folie ja gesehen. Moment, ich gehe nochmal zurück. Ja, das sind ja diese End-zu-End-Beziehungen. Wir haben hier diese Zweckbestimmung oder da ist die Zweckbestimmung. Ja, und hier ist dann die Verknüpfungstabelle. Ja, das sind schon sehr viele Tabellen geworden.
Was ist die Gesamtanzahl bei dem Applikationsschema im relationalen Modell dann?
Oh, weiß ich nicht. müsste ich reingucken. Ich müsste jetzt hier in die Datenbank rein. Können wir nachher vielleicht. Aber das geht schon. Also jetzt allein für den Flächennutzungsplan geht das sicher über 100 Tabellen.
Ja. Noch ein Hinweis zur Vererbung. Wir haben ALCIS umgesetzt in Datenbankstruktur für 4 Datenbanksysteme. Wir haben das ganz anders gemacht. Wir haben das XML-Schema automatisiert eingelesen, lösen dort die Vererbung auf und schreiben dann automatisiert das SQL-Schema, das Datenbankschema raus, sodass wir dann also eine Tabelle haben, in der alle geerbten Attribute auftauchen.
Okay, kann ich jetzt nicht ganz vorstellen, aber...
Ja, also zum Beispiel bei Ihrem Beispiel, die Verentsorgungsfläche ist eine Tabelle, die dann aber alle Attribute enthält, auch die ererbten. Aber ja. Das Ganze eben automatisiert aus dem XML-Schema raus abgeleitet.
Ja, hatte ich auch mal überlegt, aber dann würden die Tabellen nochmal deutlich, deutlich größer. Und ich kann, auf der anderen Seite kann ich dann eben nicht auf den Oberobjekten zum Beispiel, auf den Elternobjekten was suchen. Ich kann dann ja nur, ich muss dann ja wissen, wo sich was drin befindet. Das ist bei Alkis wahrscheinlich auch deutlich einfacher, weil es ja nicht so viele verschiedene Klassen gibt.
Aha, da täuschen Sie sich. Ja? Also wir haben da noch angefangen, die Tabellen zusammenzufassen. Die durch Vererbung sehr ähnlich sind, weil wir einschließlich Wertetabellen, also was Sie für die Comboboxen brauchen, sowas haben wir auch auf weit über 1500 Tabellen gekommen wären.
Zurück.
Ja, auch nochmal ein Hinweis von uns oder von mir. Wir haben im Moment gerade das Gleiche gemacht, was Sie gemacht haben, nämlich die Algestruktur auch in PostGIS umgesetzt, und zwar um den OGR-Konverter verwenden zu können zum Einlesen von NRS-Daten. Das beantwortet auch ihr eines To-Do. Wie kriegen wir aus PostGIS dann, GML, das wird in PostGIS eingelesen, dazu kann man OGR verwenden. Und das machen wir jetzt gerade fürs AAA-Modell und wollen das Konzept, dass die Generierung dieses des Datenschemas, was OGR benutzt, auch generisch ableiten aus dem UML-Schema. Das würde dann also für X-Plan funktionieren und auch für AAA funktionieren. Das läuft quasi oder wird beschrieben im NAS PostNAS-Projekt.
Gut, gibt es noch irgendeine Frage? Ja, dann nochmal vielen Dank.